Hallo und herzlich willkommen zu meinem Homöopathie-Podcast. Mein Name ist Marvin Zander und ich freue mich darauf, dir diese alternative Heilmethode näher bringen zu dürfen. Ich werde dir die Hintergründe und Grundlagen leicht verständlich erklären, von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und dir ermöglichen, alle Bereiche dieser ganzheitlich wirkenden Therapie kennenzulernen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einem Interview, wo ich, glaube ich, am längsten bisher vorbereitet habe, weil ich nämlich ein Buch dafür gelesen habe. Das erste Mal im Podcast, dass ich eine komplette Buchvorstellung machen darf von einem Buch, was ich nicht in der Praxis benutzt habe, sondern zu dem Zweck zugeschickt bekommen habe. Ich halte es mal in die Kamera. So. Und zwar ist das Buch Happy Globally von Johann Vielbert, den wahrscheinlich viele schon kennen, weil er schon sehr, sehr lange Homöopath ist und auch Vorträge hält. Ich habe mich sehr gefreut, das das erste Mal im Podcast machen zu dürfen und bin deswegen tatsächlich seit langem mal wieder ein bisschen aufgeregt, weil normalerweise ist es nur sehr kurz, meine Vorbereitung, oder weil ich die Leute schon lange kenne. Und da war mir beides neu, also das Buch und dich kannte ich tatsächlich bis dahin auch noch gar nicht. So eine Riesenfreude, Johann, dass du bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen.
Ich bedanke mich. Hallo Marvin, schönen guten Abend. Grüße in die Schweiz. Übrigens, alle sagen Hannes zu mir. Mein richtiger Name ist Johann, das stimmt. Aber man nennt mich Hannes.
Gut, dann nehme ich auch Jonas. Dann bleibe ich bei Hannes.
Super. Ja, bitte.
Also, vielleicht für die zwei, drei Leute, die dich noch nicht kennen oder für die du neu bist im Podcast, kannst du jetzt vielleicht mal zwei, drei Sachen zu dir sagen und dann steigen wir auch voll ein in die Homöopathie.
Kann ich gerne. Also, ich bin Homöopath, ich bin Heilpraktiker. Ich habe 83 meinen Heilpraktiker gemacht, seit 85 mache ich Praxis. Allerdings die ersten 5 Jahre, die betrachte ich als meine Lehr- und Wanderjahre. Und erst ab, sage ich mal, 89, 90 betreibe ich die Praxis ganz und kann auch davon leben. Ja. So, ich habe eine Praxis hier in München und ich bin seit von Beginn an einer der Stammdozenten an der Akademie für Homöopathie in Gauting.
Ja, die hatten wir ja auch schon im Podcast dabei. Da kenne ich ja einige von und hatte auch dort nur gute Interviews. So, ich erkläre mal kurz, wie ich zu dir gekommen bin, und zwar über die modernen Social Medias. Ich habe gesehen auf Instagram das Buch Happy Globally und irgendwie hat mich das gerade angesprochen, also auch dort kleines Lob ans Cover, weil es hat mich direkt angesprochen und ich sagte, super, das Buch kenne ich noch nicht. Vielleicht kommt man in Kontakt und habe da hingeschrieben und auch gerade Antwort bekommen. Ich glaube, innerhalb von, ich weiß nicht was, 5 Stunden oder so, hat schon jemand geantwortet. Und das war alles reibungslos und war sofort sympathisch. Und dann habt ihr netterweise mir das Buch zugeschickt. Und da waren wir dann relativ schnell einig, dass wir zusammen einen Podcast über dein Buch aufnehmen. Das ist auch erst vor kurzem erschienen, gell?
Es ist Weihnachten 2020 erschienen.
Ah, okay. Dann bin ich doch erst später dazu gekommen. Aber ist ja für ein Homöopathiebuch immer noch jung, gell? Genau. Ich bin ja auch, sehe mich auch selber jetzt nach 10 Jahren in der Homöopathie eigentlich immer noch in den Anfängen, ehrlich gesagt. Das ist ja so ein, wenn man den Ehrgeiz hat, weil über die 100, 200 Arzneien hinauszuwachsen, dann ist man ja schon unter den Profis eigentlich mit dabei. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich für meine Praxis so schaue, wie viele Arzneien bestelle ich denn regelmäßig, die ich wirklich auch fest verwende, dann ist das wirklich immer nur ein kleiner Teil. Wobei ich das auch bei großen Homöopathen, ich glaube bei Morrison oder so, mal gelesen habe, dass er aussagt, irgendwie 90% der Fälle kannst du mit 10% der Materia Medica behandeln und für die letzten 10% brauchst du die anderen 4.000. So, vielleicht bin ich da auch nicht gut, nicht schlecht im Mittel. Aber wenn wir mal die Wanderjahre noch so ein bisschen beleuchten, was fand ich sehr interessant. Was hat dich denn da umgetrieben, dass du umhergewandert bist?
Meine homöopathischen Wanderjahre?
Ja, genau.
Das hat mich umhergetrieben. Erstmal, die Situation war damals eine komplett andere. Heutzutage ist es kein großes Problem oder Schwierigkeit irgendwo Homöopathie lernen zu können. Bei euch in der Schweiz, bei uns in Deutschland genauso. Damals, 83, 85, war die Situation noch eine ganz andere. Du hattest zwar deinen Heilpraktiker in der Tasche, aber wo wolltest du Homöopathie lernen? Wir waren alle auf uns selber geworfen eigentlich. Ganz viel Eigenstudium, Hahnemann lesen, Kant lesen, da mal ein Seminar besuchen, da mal ein Seminar besuchen, aber es war alles nicht systematisch. Und du hast auch keine wirklich gute Anleitung gehabt, um in die Praxis einzusteigen. Wir hatten sozusagen keine Mentoren, keine Vorbilder, es gab keine Schulen ganz einfach, wo wir auch Praxis hätten lernen können. Wir haben für uns selber so mühsam angefangen und das hatte natürlich, wie soll ich sagen, das hat dann eben auch nicht immer so toll funktioniert. Und bei mir hatte das zur Folge, dass ich so den ersten Pool, mit dem viele anfangen zu arbeiten, den habe ich leer gefischt und da ist erstmal nichts nachgekommen, weil es erstmal nicht richtig funktioniert hat. Ja. Ich konnte und wusste einfach zu wenig. Ich musste dann nochmal bei Null anfangen. So, also diese 5 Jahre betrachte ich als meine schmerzhaften Lehr- und Wanderjahre. Und dann ging es aber erst richtig los.
Wie bist du ursprünglich auf die Homöopathie gestoßen, dass du überhaupt damit angefangen hast?
Also ich bin nicht gleich auf die Homöopathie gestoßen. Ich bin erstmal auf den Heilpraktiker gestoßen. Beziehungsweise, ich muss ein bisschen weiter ausholen. In meinem Buch schreibe ich ein bisschen über meine etwas kurvigen Lebenswege, die mich dann letzten Endes dahin geführt haben, wo ich jetzt bin. Ich wusste nach Abitur und nach meinem Zivildienst immer nur eines ganz genau. Und das war, was ich alles nicht wollte. Und das war ziemlich viel. Das stimmt ganz. Ich wollte ursprünglich Künstler werden. Das hat leider nicht funktioniert. Die zweite Option war damals in den 70er Jahren, ja, ein bisschen Geld verdienen, dann einen Bauernhof kaufen und jetzt wirst du Ökobauer. Hat auch nicht funktioniert. Und so war ich Ende, also um 1980, eigentlich in einer vorgezogenen Midlife-Krise, so 30 Jahren und hatte nichts mehr. Bin Taxi gefahren dann. Also ich war wirklich im Loch. Aber scheinbar musste ich da reingeraten, weil in dieses Loch da tauchte dann erst dieser Gedanke auf, hey, Heilpraktiker, das wäre doch was. Da kannst du all das unterbringen, was dich ja die letzten 5, 6, 7, 8 Jahre interessiert hat. Also mich hat alles Mögliche interessiert, von Yoga, Schamanismus, Brotbacken, Ökologie, diese ganzen alternativen Themen. Wusste aber nie, was ich damit anfangen sollte. Und dann gab es eben einmal ein Erlebnis, wo das, wie, ich bezeichne das sehr plastisch, so als der Finger aus den Wolken kam und mich da berührte, wo das wie ein Blitz dann bei mir gezündet hat und ich wusste, genau das will ich jetzt machen. Und das war ein sehr beseligender Moment, weil das war wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich wusste, was ich will. Und wer das erlebt hat, der weiß das zu schätzen.
Ja. Das ist für mich was ganz Spezielles gewesen, dass, als ich in die Schweiz gekommen bin und als Homöopath gearbeitet habe. Man denkt ja manchmal, wenn man so ein bisschen in seinem eigenen Leben gefangen ist, dass so bestimmte Sachen wie normal sind. Und ich wusste ja mit 14, 16, irgendwann, wann das Sozialpraktikum war, ich weiß nicht genau, habe ich ja gewusst, ja, ich werde Homöopath und habe das ja offensichtlich bis heute auch durchgezogen und nicht bereut. Und ich dachte, das geht halt vielen so. Und ich habe in den 10 Jahren kaum jemanden kennengelernt, der wirklich von Anfang an wusste, was er wollte, sondern viele sind wechseln, viele sind auf der Suche. So bin ich da offensichtlich sehr gesegnet mit dieser klaren Freude und Begeisterung. Also ich habe aber an was anderes gedacht, als ich das im Buch gelesen habe. Und zwar, dass ich das öfter mal mit den Patienten auch bespreche, dass ich sage, schauen Sie die Biografie an von erfolgreichen Leuten. Sie finden eigentlich in der Biografie von wirklich erfolgreichen Leuten, vor allem wenn man dann die ganz großen Gurus, die dann am Heal Summit auftreten und so weiter, wenn man die dann liest, die Biografien, da gibt es keinen ohne echte Krise. Mhm. Also die großen Beziehungscoaches, die haben dann 3 Scheidungen hinter sich, großen Schamanen haben mehrere Krebskrankheiten überlebt, oh Gott, wie heißt der? Der mit dem Quantenfeld, der Joe Dispenza, der war ja irgendwie, ich glaube, querschnittsgelähmt oder so, kurzzeitig und so weiter. Also ohne echte Krise scheint man irgendwie gar kein großer Heiler zu werden. Das ist ja auch, wenn man Psychologie schaut oder die Mystik dahinter, diese verwundete Heiler-Thematik, das ist ja auch was Mystisches nachher, irgendwo Symbolisches. Was denkst du darüber? Oder kennst du Heiler, die groß geworden sind ohne ihre eigene persönliche Krise?
Musste ich schwer überlegen. Ich glaube nicht. Ich möchte ergänzen, dass ich über diese Zeit und diese Erfahrung, die man, wenn man drinsteckt, als Niederlage vielleicht auch begreift, ist man erstmal nicht happy darüber, glücklich darüber. Aber dass ich dem durchaus was abgewinnen kann, weil wenn ich jetzt Patienten aus verschiedensten Schichten, Altersgruppen, Berufsgruppen, bei mir habe, ich kenne davon so vieles, was mir erzählen,
Ja.
weil ich ganz vieles eben selbst erlebt
Genau,
habe.
ja.
Ja, es ist für mich nicht nur blanke Theorie oder da ist nicht so eine große Trennung da, sondern da ist eine Verbindung da. Weil ich habe auch meine Nase reingesteckt in alles Mögliche
Ja.
schon.
Das ist auch etwas, was ich mit den Patienten viel sehe, die, wenn man eine Basis findet, vor allem bei Jugendlichen zum Beispiel, bilde ich mich immer wieder weiter über die Computerspiele, die spielen. So, und das ist ganz oft, dass ich dann Glück habe, dass sie wirklich eins der Spiele spielen, die ich kenne, und dann kann ich plötzlich mitreden. Auch
Ja.
wenn mein Wissen dann relativ schnell beendet ist oder mich immer vorsichtig nachfragen. So, aber und dann merkt man verbindet wirklich was miteinander und kann darüber diskutieren. Und dann hat der Mensch wie so eine Offenheit auch. Er fühlt sich viel, viel wohler dann. Und dann sind oft die Gespräche hinterher viel besser. Also, das kann ich nur bestätigen, dass es auch wirklich in der Praxis als Homöopath wichtig ist. Das habe ich am Anfang als junger Homöopath gar nicht wahrhaben wollen. Ich dachte, ja, ich lerne für die Materia Medica und die Mittel, dann setze ich mich
Ja.
damit 24 hin und dann löse ich Fälle.
Ja, genau.
Aber ist ja gut. Dann frage ich dich, was macht denn die Homöopathie wirklich aus? Wenn wir da mal so ein bisschen einsteigen. Ich habe ja schon
Was macht die
angetönt.
Homöopathie wirklich aus? Das ist
Ja.
eine große Frage. Also zum einen schafft sie das, was Hahnemann in seinem Paragraphen 1 postuliert hat. Ja, wie ist in, oder wir sind damit in der Lage, kranke Menschen gesund zu machen, was man heilen nennt. Und das ist mit einer ganz großartigen Sache. Und davon gibt es nicht allzu viel Methoden, meiner Einschätzung nach. Und ist meiner Meinung nach die Homöopathie mit die schönste. Sie ist zwar wahrscheinlich auch mit die schwerste zu erlernen, weil sie alles so vieles umfasst. Es ist unglaublich, wenn man sich das am Anfang klar machen würde, würde man vielleicht sich was Einfacheres suchen. Es gibt einfachere Methoden zur Behandlung. Was macht sie aus? Man ist mit Homöopathie, man steckt voll im Leben, im ganzen Leben drin, in der Vielfältigkeit des Lebens. Zeichnet sich aus in der Vielfalt unserer Patienten. Wir legen ja Wert darauf, dass wir jeden Patienten sehr individuell als Individuum, als einzigartiges Wesen, so wie es noch nie vorher existiert hat und vielleicht auch nie wieder später existieren wird, helfen, verstehen lernen und mich so helfen können. Ja. Wie zeigt sich das? Wir behandeln von Babys bis zum alten Greis. Jedes Alter, wir behandeln jedes Geschlecht, wir behandeln jegliche Art von Pathologie, sei es körperlicher Art, sei es psychischer, emotionaler Art oder geistiger Art. Wir behandeln auch Tiere nach demselben Schema. Also, das zeichnet sich schon ab, diese Vielfalt, ja. Zum anderen, um die Vielfalt des Lebens zu begreifen und Homöopathie machen zu können, da hat jeder von uns Zugang zu ganz vielen anderen Disziplinen, zwangsläufig. Biologie, Chemie, Medizin, Medizingeschichte, Spiritualität nicht zu vergessen, Religionen, Philosophie, da tauchen wir alle ein, auch da diese Vielfalt da. Ja, und Vielfalt spiegelt sich auch wieder in unseren Mitteln. Das heißt, die ganze Natur steht uns zur Verfügung. Wir haben jetzt nicht nur bestimmten Bereich, aus dem wir unsere Mittel beziehen, sondern die ganze Natur ist sozusagen das Rohstofflager zur Herstellung unserer Potenzen. Alles, was die Natur zu bieten hat, sei es aus dem Mineralreich, all diese ganzen Elemente des Periodensystems mit ihren vielfältigen Verbindungen, sei es alles, was Tierreich zu bieten hat, von der Biene bis zum Elefanten bis zur Ameise, sei es was das Pflanzenreich zu bieten hat, vom Weiten bis zur Belladonna, zur Tollkirsche, bis zur Aconit, zur Pulsatilla und. Also das ist für mich eine ganz wichtige Sache, diese Vielfalt des Lebens und in der Vielfalt die Einzigartigkeit zu erkennen. Das ist das Geniale eigentlich an dem Hahnemannschen System, ja?
Und das ist ja, widerspiegelt ja im Prinzip auch tatsächlich die Natur, ne? Die so unglaublich vielfältig ist und trotzdem ist jedes Blatt, jede Schneeflocke einzigartig.
Ganz genau.
Ja. Das fand ich auch sehr schön. Das ist auch etwas, was ich in meinen Vorträgen, wenn ich Laienkurse mache, zum Beispiel für andere Disziplinen oder so, dann beginne ich oft, was muss so ein Homöopath eigentlich alles können? Und da habe ich auch so eine Liste von welche Disziplinen spielen da überhaupt rein. Das hast du in deinem Buch auch sehr gut abgedeckt, schon am Anfang in der Einleitung. Wir kommen auch später noch dann ein bisschen ausführlicher aufs Buch. Ich würde aber gerne noch ein bisschen bei der Homöopathie bleiben. Eine Frage, die ich sehr gerne stelle, ist, warum bist du, trotzdem es so schwierig ist, bei der Homöopathie immer noch geblieben?
Erstens faszinierte mich von Anfang an die Idee. Ganz einfach. Also ich bin nicht wie manche andere über eine eigene schwere Krankheit dazu gekommen, über die Krankheit von Angehörigen, sondern mich hat sofort diese Idee, diese geniale Idee von Hahnemann fasziniert und auch das Vorgehen und auch, wie soll ich sagen, dass wir damit eine Möglichkeit haben, die geistige Welt mit einzubeziehen, weil mit der arbeiten wir. Wir handeln ja nicht mit materiellen Dosen, sondern wir handeln mit geistigen Wesenheiten. Und ich betrachte unsere Mittel als geistige Wesenheiten, die sich im Menschen widerspiegeln. Also das hat mich von vornherein fasziniert, weil ich da vielleicht schon immer irgendwie einen Zugang hatte zu dieser anderen Welt. Und insofern war es fast zwangsläufig vielleicht nicht, aber ein natürlicher Prozess, dass ich bei der Homöopathie gelandet bin.
Ja.
So, jetzt habe ich den Faden verloren.
Was ja. Hast du mich genau, genau, warum bist du dabei geblieben?
Ne? Ja, und da habe ich natürlich viele von uns Erfahrungen gemacht, ziemlich schnell, die mir gezeigt haben, was das für eine wunderbare Sache ist. Und zwar Erfahrungen an mir selber. Diese Erfahrung, die man an sich selber macht, die kann keiner wegnehmen. Die kann dir keiner wegreden oder wegdiskutieren oder als Blödsinn hinstellen oder als Einbildung. Ich habe es erlebt. Mhm. Und ich habe auch anfangs nach meiner Heilpraktiker-Ausbildung eine andere Ausbildung gemacht in TCM, habe da aber leider nie solche umwerfenden Erfahrungen gemacht, sodass es für mich dann ziemlich bald klar war, Homöopathie, das ist es. Und wenn ich eine dieser Erfahrungen beschreiben darf, ich hab ein paar in meinem Buch beschrieben, ja. War eine sehr eindringliche, das war im Sommer 83, frisch gebackener Heilpraktiker von Homöopathie, ganz wenig Ahnung. Aber wir alle wussten, wir alle kannten schon Nux Vomica. Das ist ja ein Mittel, was man ziemlich schnell kennenlernt. Das hat bei uns auch schon einen guten Ruf als Katermittel, wenn man es
nennt. Ja. Ja.
Ja, also ein sehr praktisches Mittel sozusagen. Es war Sommer, es war sehr heiß. Ich habe den Biergut zugesprochen in unseren schönen Biergarten und musste da einen schmerzhaften Preis dafür bezahlen. Und ich habe eine äußerst extrem schmerzhafte Hämorrhoide an meinem Hinterteil. Hatte ich ein paar Jahre zuvor auch schon mal, wurde damals verödet, eine sehr unangenehme Prozedur. Diesmal wusste ich schon ein bisschen was von Homöopathie. Ich wusste von Nux Vomica und den Zusammenhang mit Alkohol und sowas. Hatte damals auch schon den Kent. Kent war damals das weltweit am meisten verwendete Repertorium nach dem amerikanischen Homöopathen. Kent, das hatte ich und konnte damit schon ein bisschen arbeiten und schlug nur eine Rubrik nach Hämorrhoiden nach Biergenuss. So, das hatte ich zu Hause in meiner kleinen Hausapotheke schon, legte drei Kügelchen Nux Vomica C30 auf meine Zunge und was ich dann erlebte, konnte ich kaum glauben. Im Moment, wo die Kügelchen auf meiner nassen Zungenschleimhaut sich ablösten, machte sich ein Gefühl von wohliger Wärme, eine wohlige Kugel an meinem Hinterteil frei, das fühlte sich großartig an und das Beste war, der Schmerz war weg. Und das kann glauben. Am nächsten Tag war sowohl die Hämorrhoide verschwunden, der Schmerz war verschwunden und ich konnte wieder alles ganz normal tun. Am Tag davor konnte ich nur liegen, weil jede kleinste Bewegung extrem schmerzhaft war. Und wenn du sowas erlebst, dann kann dir keiner mal was erzählen.
Ja, da gibt es ja einige tolle Fälle in deinem Buch. Da kommen wir vielleicht auch noch auf eins nachher. Das eben ist auch was, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, was ich an dem Buch auch sehr gut fand. Das hat einen sehr, sehr hohen praktischen Bezug. Also man merkt, dass das kein Theoretiker geschrieben hat, sondern ein Praktiker mit sehr viel Erfahrung. Und dadurch liest sich das Buch auch sehr gut. Will ich nachher noch mal was zu sagen. Vielleicht da, dass man noch mal abschließend so ein bisschen zu deiner homöopathischen Lebensweg, dass wir das ein bisschen abschließen. Wie ist denn dann sozusagen der Moment gekommen, wo du gedacht hast, so, jetzt ist Zeit für ein Buch zu schreiben?
Das war vor 2 Jahren. Meine Frau ist Trainerin und Coach und ich habe da eins dieser Seminare mitgemacht, wo es darum ging, mal gucken, was willst du noch im Leben anstellen? Und die Trainerin, die sagte zu mir: Hannes, du machst jetzt über 30 Jahre Homöopathie, du hast was zu erzählen, du schreibst ein Buch. So, ich gebe zu, dass so ein Gedanke schon früher mal da war bei mir, aber wie das halt oft so ist, es braucht von außen einen Tritt, ja, oder einen Schubser oder irgendwas. So, das war dann der Auslöser und ich hatte dann gleich in der ersten Nacht nach diesem Interview, das ich mit der Trainerin gemacht habe, einen gewissen Traum oder Art Vision, kann man auch sagen. Ich leide leider Gottes unter Schlafstörungen, wie viele, nutze aber die Zeit dann manchmal, wenn ich nicht schlafen kann, für eine Meditation. Und in dieser Nacht, und oft gelingt es mir nicht, in so einen Zustand zu kommen, wie man anstrebt, Beobachter der Gedanken zu sein und dadurch die Ruhe zu erfahren. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Aber in dieser Nacht kam ziemlich schnell ein Bild und ich fand mich wieder in einem sehr sonnig durchfluteten Bergwald. Die Sonne schien durch das Blätterdach und vor mir plätscherte ein Bergbach runter und es war eine ganz wunderschöne, friedliche Stimmung. Und es tauchte nur ein Satz in meinem Kopf auf und der hieß: Es fließt. So, da wusste ich, ich komme nicht mehr dran vorbei, ich muss das jetzt schreiben. Ich möchte aber dazu sagen, dass ich das gar nicht als so Besonderes betrachte, weil wenn ich mir das überlege, sollte oder könnte jeder, der so eine Erfahrung mit Homöopathie, sagen wir mal über 30 Jahre Praxiserfahrung, könnte so ein Buch auch schreiben und sollte das fast schreiben, weil bin ich nicht der Einzige, der in diesen 30 Jahren so tiefgreifende Erfahrungen und Erlebnisse machen durfte und Einsichten bekommen hat ins Leben und in Patienten wie ich. Nein, da bin ich ein ganz normaler, durchschnittlicher Part. Jeder hat das. Und wir leben ja alle davon, dass wir diese Erfahrungen und dieses Wissen teilen. Ja, und ich bin ja auch sehr dankbar, dass ich teilhaben darf an all den wunderbaren Erfahrungen, die die ganzen Homöopathen vor mir schon gemacht haben. Davon leben wir ja, davon lernen wir doch. Also, Aufruf an alle Kollegen, ich habe etwas zu sagen.
Ja, das ist auch so ein bisschen, was ich gemerkt habe mit dem Podcast, weil ich nicht so der Schreiberling bin, dass ich auch immer wieder sage, es sollten viel mehr Leute Podcasts machen, es hat da Platz, ne, für 10, 12, 20 Homöopathie-Podcasts, dass es nicht nur sozusagen für die Generation danach eine gute Sache, sondern auch für den Ruf der Homöopathie, kommen wir vielleicht heute noch darauf zu sprechen, aber lass uns auch nicht zu viel Zeit mit dem zu verbringen, aber das tut auch sozusagen dem gut, positive Literatur, positive Statements, die Video, was wir hochladen, oder? Das nachher auch wichtig von vielen verschiedenen Seiten, weil natürlich auch das, was wir am Anfang besprochen haben, die Einzigartigkeit und die Vielseitigkeit sich natürlich auch in jedem Buch dann wieder niederschlägt. Also auch jeder, der 30 Jahre Erfahrung macht, schreibt dann ein anderes Buch und
Natürlich.
erreicht damit wieder ein anderes Klientel, ne?
Ja. Und es ist ja auch so, dass wir arbeiten zwar alle nach dem groben Grundmuster, nach dem gleichen, das ist das Ähnlichkeitsgesetz. Aber darüber hinaus ich muss nochmal diese Vielfältigkeit ansprechen. Es bietet die Homöopathie für jeden Homöopathen eine Möglichkeit, nach seiner eigenen, wie soll ich sagen, Idee zu gestalten. Jeder geht ein bisschen anders ran. Jeder kann das anders mitteilen dann auch.
Mhm. Ja. Sehr gut. Also ich sag mal, vielleicht ein bisschen länger, dann was ich auch von, ich habe das Buch einmal gelesen und das sagt vielleicht schon relativ viel aus, wenn ich sage, dass es mir so gut gefallen hat, dass ich es gerade normal gelesen habe. Also nicht gerade anschließend, sondern so ein bisschen Pause gemacht habe, mir auch über Notizen gemacht habe, was ist so hängen geblieben. Und dann habe ich gemerkt, es liest sich wirklich auch sehr gut. Deshalb habe ich es gerade noch ein zweites Mal gelesen. Und wie das so ist, wenn man Bücher das zweite Mal liest, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das Gefühl, es ist ein anderes Buch. Also ich habe das Gefühl, ich habe es ja gerade gelesen. Das stand da beim ersten Mal auf jeden Fall nicht drin. Das ist sehr, sehr schön. Und es liest sich gut, weil ein Großteil in diesem Interviewstil geführt ist. Also sowieso, das habe ich ja schon gesagt, der eine Teil, dass man merkt, es ist ein sehr praktisches Buch. Dadurch liest es sich sehr gut, weil es immer auch Beispiele hat, weil es auch viel Bezug auf sich nimmt. Und der andere Aspekt ist dieser praktische Teil, dadurch, dass es auch ein bisschen wie Erzählstil geschrieben ist, in diesem Interviewstil. Und es hat wirklich auch einen sehr modernen Charakter durch Grafiken, durch auch die Themen, die nachher wir noch ein bisschen drauf eingehen, die dort mit reinspielen. So, es ist dir auch gelungen, finde ich, ein Buch zu schreiben, was grundsätzlich erstmal für alle Homöopathie-Interessierte auch geeignet ist. Also sowohl Laien als auch langjährige Praktiker können mit dem Buch wirklich was anfangen, auch wenn sicher sie die ersten Kapitel abnicken und sagen, ja, kenne ich, kommen dann, je weiter man hinten raus liest, je mehr kommen auch wirklich dann sehr interessante Inputs für auch langjährige Praktizierende, ohne dass es dann so kompliziert wird, dass ich das Gefühl habe, dass der Laie, wenn das ganze Buch bis dahin gelesen hat, dann komplett abhängt. Ne? Vielleicht interessiert sie nicht mehr, sagt, okay, das ist jetzt dann zu detailliert, muss ich nicht mehr wissen. Aber auch das ist nicht in einem Kauderwelsch geschrieben, dass man irgendwann denkt, hä, was will er jetzt? So. Das fand ich mal sehr gut, einfach so als sozusagen ersten Eindruck vom Buch, den ich hatte. Es ist auch sehr schön gestaltet. Jetzt bin ich nicht so der große Grafiker, aber ich habe ja schon gesagt, dass die Front hat mich gerade angemacht und auch die Abbildungen im Buch fand ich sehr gut. Und was ich interessant fand, was ich so eigentlich noch nie in einem Buch gefunden habe, in einem Homöopathiebuch, ist, dass wieder Bezug nehmen auf alte Themen. Das fand ich sehr gut, dass sozusagen mal ein Fall vorgestellt worden ist und dann wurde auf den immer wieder Bezug genommen in einem anderen Kontext, dass man dachte, ah ja, genau, stimmt, das war ja der Fall mit dem ängstlichen alten Mann, ah ja, genau, aha, das ist das. Und auch bestimmte Sachen, wo man dachte, ah, wir haben doch schon über Placebo gesprochen, aber das war dann nochmal in einem anderen Zusammenhang. Also ich sage immer meinen Studenten, wenn ich ihnen was beibringe, ihr müsst die Sachen auch 7-mal wiederholen. Mindestens, sonst bleibt es nicht im Gehirn. Und das passiert bei dem Buch auch, dadurch, dass viele Sachen wirklich auch von neuen Seiten immer wieder beleuchtet sind, bleibt es auch wirklich gut im Kopf und man liest nicht so ein Fakt nach dem anderen, ein Fakt nach dem anderen, ein Fakt nach dem anderen und dann nach der Hälfte ist man eigentlich schon voll und muss damit vielleicht jetzt erstmal was machen. Nein, es wird immer wieder auch aufgearbeitet. Also insofern kann ich wirklich sagen, dass mir das Buch als sowohl als Laienwerk als auch für Studenten oder für erfahrene Kollegen wirklich immer was bietet und sich das lohnt, das Buch wirklich auch zu lesen. Das mal so als meine Einleitung zu dem. Vielleicht kannst du ein bisschen zum Aufbau sagen.
Ja, du hast schon einiges gesagt. Mein Anliegen war es, so ein Buch zu schreiben, dass es nicht nur für Menschen geeignet ist oder interessant ist, die selber schon 10 Jahre Homöopathie machen, sondern die einfach ein bisschen neugierig sind, überhaupt auch, die ein bisschen was wissen, ein bisschen mehr wissen wollen. Neugierig sind eigentlich, ja, ich habe es beschrieben, auf das Mysterium Homöopathie, Mysterium Leben letzten Endes. Und die vielleicht auch neugierig sind, was sind das eigentlich für Menschen, die da so einen komischen Beruf ergreifen und ich deshalb auch ein bisschen die Hosen runtergelassen habe und mich auch geschrieben habe, wie ich dazu gekommen bin, was ich erlebt habe, wie ich zu manchen Dingen stehe. Ich wollte nicht nochmal ein schlaues Lehrbuch schreiben, da gibt es eine Menge sehr guter, aber so eins wollte ich gar nicht schreiben. Ich wollte ein Lesebuch schreiben, wie man auch den Geschmack hat mal und gerne liest. Wenn du mir das so sagst, dann ist mir das wohl ein bisschen gelungen.
Absolut, ja.
Danke.
Vielleicht
zum Aufbau, ja,
ja.
Das mit der Interviewform, das hat sich für mich auch als vorteilhaft erwiesen. Das haben wir damals dann in diesem Seminar gleich begonnen. Da war eine junge Frau da, die mit mir ein paar Tage lang Interviews gemacht hat. Und hat für mich den Vorteil, dass die Fragen gestellt hat, die vielleicht einige der Leser auch hätten stellen wollen, an die ich gar nicht denke, sie so zu stellen oder beziehungsweise darüber zu sagen, weil für mich das klar ist oder weil ich das nicht so beachtenswert finde. Aber dadurch gezwungen, so ein paar Sachen Stellung zu beziehen, die ja in vielen Köpfen drin ist. Zum Beispiel, ich erinnere mich an eins, wo sie mich gefragt hat, also Homöopathie funktioniert nur, wenn man dran glaubt.
Ja,
Standard. Das ist ja zum Beispiel so ein Satz, der bei vielen im Kopf ist. Und dann war ich gezwungen, dazu Stellung zu nehmen und mir meine Gedanken zu machen. Das fand ich gut.
Ja.
Ja? Und fiel mir dann einen Fall ein auch.
Mhm.
Ja. Und dann war es mir auch ein Anliegen, ein bisschen einzusteigen in den Hintergrund der Homöopathie zu beleuchten, das Weltbild zu beleuchten, auf dem die Homöopathie fußt, meiner Meinung nach. Ja? Und meiner Meinung nach fußt sie nicht auf dem naturwissenschaftlichen, materialistischen Weltbild, in dem die Schulmedizin zu Hause ist, sondern meiner Meinung nach hat sie ihre Wurzeln im hermetischen Weltbild, was heutzutage verächtlich gemacht wird oder schlecht darüber gesprochen wird, Esoterik, das wird als Unsinn bezeichnet alles. Das ist ein ganz anderes, das ist ein ganz anderes Paradigma dahinter. Ja? Da steht eben das Geistige an erster Stelle und das Materielle ist eine Ausformung des Geistigen. Und das war mir ein Anliegen, auch darüber zu schreiben, weil es gibt immer wieder so Bemühungen auch von Seiten dieser Homöopathen, glaube ich, die Homöopathie innerhalb dieses materialistischen Denkens zu beweisen.
Mhm.
Und das wird meiner Meinung nach nicht funktionieren. Das wird nicht gehen. Da müssen wir selbstbewusst sein und selbstbewusst auftreten und sagen, gut, dieses kausale Denken, wunderbar, das können wir brauchen, wenn wir Flugzeuge bauen, wenn wir Maschinen bauen. Für alles Mögliche ist das sehr hilfreich. Aber wenn es ums Leben geht und um Heilen geht, dann ist dieses andere Weltbild vielleicht etwas hilfreicher. Ja, das war mir auch ein Anliegen,
eben,
darauf aufmerksam zu machen.
Genau. Und dann hast du am Schluss sozusagen dann noch diese Homöopathie-Werkstatt gemacht, die dann eben als letzter Teil genau für die Praktika geeignet ist. Was war da für dich der Wunsch, einen Schwerpunkt zu setzen? Warum hast du sozusagen die Fälle ausgesucht? Was war da für dich das Wichtige?
Naja, da ist ein Fall, der ging über 2 Jahre, dieser Mantinella-Fall. Da war es mir ein Anliegen zu zeigen, dass Homöopathie etwas ist, wo von beiden Seiten viel Geduld verlangt wird.
Mhm.
So, wir haben zwar wunderbare Ergebnisse, vor allen Dingen in akuten Erkrankungen, das geht nochmal ruckzuck, wunderbar.
Ja, genau, ja.
Ja, aber chronische Behandlung ist oft hartes Brot.
Mhm.
Ja, und das möchte ich auch deutlich machen. Nicht, damit man damit immer so flausigen Vorstellungen geht und glaubt, einmal eine Anamnese, ein paar Krankheiten geben und schon hat sich eine Pathologie oder eine Erkrankung in Luft aufgelöst, die 30 Jahre lang existiert. Das geht so nicht. Homöopathie in Behandlung von chronischen Krankheiten ist ein langwieriger Prozess, der von beiden Seiten viel Anstrengung und viel Geduld verlangt. Aber es ist wert, dran zu bleiben. Das wollte ich damit zeigen.
Da fällt mir ein super Zitat ein. Ich weiß nicht genau, ob ich es wörtlich aufgeschrieben habe in meinen Notizen, aber es fand ich sehr interessant, weil ich das auch immer wieder so erlebe, aber nie so gut formuliert bekommen habe, auch wenn ich es erklärt habe. Du hast geschrieben an der Stelle, die Leute sind von der Schulmedizin enttäuscht, haben sich aber daran dermaßen gewöhnt,
ja, ja,
dass das für sie gar nicht mehr auffällig ist.
Ja, genau.
Und bei der Homöopathie ist das so, aber dass sie mit so hohen Erwartungen kommen, dass sie auch diese 20 Jahre Geduld, die sie für ihre Misshandlung vom Rheuma aufgebracht haben, die haben sie nicht. Dr. Hughes hat das manchmal so gesagt, ja, wie viel Zeit haben sie denn der Schulmedizin gegeben für ihr Colitis Ulcerosa? Ja, 10 genau. Jahre. Super, dann geben sie mir auch 10. So.
Ja, das ist ein Missverhältnis da, eindeutig. Ja, wir sollen auf einmal Wunder verbringen. Ich meine, das hat auch immer einen Teleaspekt. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist. Aber bei uns ist es halt so, dass die meisten Patienten Behandlung aus eigener Tasche bezahlen müssen. Mhm. Was natürlich ein weiterer gravierender Nachteil für unsere Arbeit ist, weil alles andere von den Kassen bezahlt wird. Und die Menschen sind halt nun mal so, dass was von der Kasse bezahlt wird, okay, das merke ich nicht, ich bezahle ja meine. Aber was ich dann aus eigener Tasche bezahlen muss, das tut weh. Das mag auch noch ein Grund spielen. Ein Grund sein.
Ich wollte nochmal auf was eingehen, was du ganz am Anfang gesagt hast. Du hast ja gesagt, du wolltest Künstler werden ursprünglich. Und ich habe gefunden, dass es in deinem Buch immer mal wieder auch Kunstvergleiche gibt. Und es gibt bei mir im Podcast auch zwei Episoden, Homöopathie, Heilkunst, also diesen Heilkunstbegriff. Ich fände es ganz interessant, von dir mal zu hören, weil aus meiner Sicht bist du ja Künstler geworden. Also es ist ja ein sehr erfolgreicher Künstler bist du ja so geworden. Als Heilkünstler. Genau. Was ist für dich der künstlerische Aspekt, den du ja auch immer wieder als Vergleich im Buch bringst?
Ja, der künstlerische Aspekt ist, muss ich sagen, das hat was zu tun mit Intuition, mit Erfassen von Ähnlichkeiten. Ähnlichkeiten zu erfassen, die Mathematik, dafür musste ein bestimmtes Organ ausbilden. Das hat zu tun, der künstlerische Aspekt hat auch zu tun mit Empathie, mit sich einfühlen, mit Verstehen und Erfassen auch von Symboliken oder was wir im Märchen finden. Also alles, was jetzt nicht rein mathematisch formulierbar ist, das ist der künstlerische Aspekt. Darum hat auch Hahnemann später Organon, spätere Auflage, nicht mehr Organon der rationellen Heilkunde genannt, sondern Organon der Heilkunst, ja, und das macht einen Unterschied. Es gibt vieles, wie in der Musik auch, in der Musik kann man vieles methodisch lernen. Gitarre spielen, bestimmte Griffe so und so oft üben und Harmonielehre und. Und das ist ja auch wichtig und gut, man muss ja auch das Handwerk beherrschen, das ist in der Homöopathie auch wichtig. Wir müssen unser Repertorium beherrschen, wir müssen unsere Arzneimittel kennen, wir müssen, aber schon, wenn wir übersetzen, was wir vom Patienten hören, ins Repertorium, in bestimmte Rubriken, da fängt der künstlerische Aspekt an. Weil der Patient drückt das selten so aus, wie das bei uns im Repertorium geht, sondern er wählt da seine eigene Sprache und wir müssen das verstehen und übersetzen in die Sprache des Repertoriums. Und das macht eben kein Computer, das macht nur ein Mensch mit Erfahrung, der mit vielen Patienten auch schon gearbeitet hat. Ja,
das finde ich sehr gut. Ich habe das auch immer wieder gedacht. Man hat als Heilkünstler hat man so dieses Grundlagenthema, dass man sehr stark das Handwerk, also ich muss weiß wie Pinsel, Farbe und so weiter. Aber nachher das Kunstwerk bleibt ja dann eben so wie individuell. Ne?
Das geht dann.
Und du hast auch immer eine eigene Note. Wie komme ich nachher zur Arznei? Wie kann ich das nachher lösen, den Fall, welche Ansätze gelingen mir und so. Und das ist das, was du wahrscheinlich gesagt hast, dass jeder Homöopath auch wie seinen eigenen Stil eigentlich wie entwickelt.
Ja, genau. Ja. Na, ich habe ja auch da ein Beispiel gebracht, wie ein, wie soll ich sagen, ein materialistisches Denken, ein Kunstwerk urteilen könnte. Das wäre eben, indem ich eine Farbanalyse eines Van Gogh Bildes mache, welche Farben wurden verwendet, in welchen Mischungen, ist die Farbverteilung oder man kann rechnen ungefähr, wie viele Pinselstriche er gebraucht hat. Mag alles stimmen, aber es erfasst das Bildwesen des Bildes nicht, was die Aussage ist. Das ist der künstlerische Aspekt und um den geht es ja eigentlich dabei. Ja? Ja. Und natürlich hat Van Gogh erstmal jahrelang gelernt, Farben zu mischen, Sachen darzustellen. Und war nicht gleich der mit der, wie soll ich sagen, der Bilder mit der größten Aussagekraft vielleicht gemalt hat. Er musste ja lange, 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 lange erst auch mal das Handwerk erlernen, wie viele Künstler.
Ja. Sehr gut. Also, worüber ich noch mit dir sprechen wollte, ist vielleicht das, greifen wir nochmal auf, was du vorhin auch gesagt hast, dieses Weltbild von den hermetischen Gesetzen, gehen wir jetzt nicht auf alles drauf ein, aber was ich sehr wichtig finde, ist ja auch, man hat einen aktuellen Bezug. Ich sag mal so, der Übertitel, sind Mikroben unsere Feinde? Das kommt in Teil 3, Mysterium der Homöopathie. Da gehst du ein bisschen auf diese Sache ein. Vielleicht kannst du da was zu sagen, was ja auch eben einen aktuellen Bezug hat.
Ja, also im Moment sind wir ja in einer üblen Betrachtung, die ganz stark das Thema der Trennung beinhaltet. Das heißt, da sind wir und draußen sind die Feinde, das sind die Bakterien und die Viren. Und dazwischen ist eine Glasscheibe, mit denen haben wir eigentlich nichts zu tun. Und die greifen uns an und gegen die müssen wir Krieg führen. Die müssen wir ausrotten, um jeden Preis, mit Impfungen, mit Antibiotika, mit allem, was uns zur Verfügung steht. Das ist ein nicht sehr lebensfreundlicher, lebensbejahender Gedanke. Ich habe auch auf diesem bestimmten Seminar einen Film mit anderen gesehen, der hieß Planet Mensch, glaube ich. Und da wurde gezeigt, dass eben der Mensch genau wie sein Heimatplanet die Erde von verschiedensten Bewohnern besiedelt ist, nicht nur auf die Haut, sondern auch im inneren Darm vor allen Dingen. Und die Aussage, die habe ich zwar vielleicht vorher schon mal vernommen, aber hat mich diese Deutlichkeit umgehauen, nämlich, dass sage und schreibe nur jede zehnte Zelle in diesem Body hier menschlich ist. Alles andere sind Bakterien, sind Viren, sind Einzeller, was weiß ich, alles mögliche. Und das finde ich gigantisch. Das heißt, wir gehören zusammen, da ist keine Trennung da. Und es geht darum, mit allem, was existiert, in Frieden zu leben. Und es ist möglich. Und die Homöopathie ist eine Möglichkeit, das zu erreichen. Wir müssen die nicht vernichten. Wir haben Möglichkeiten, mit denen friedlich, die werden ihren Sinn haben, auch wenn wir den im Moment vielleicht noch nicht so ganz verstehen. Ja, aber die nur als böse Wichte und als Feinde zu betrachten und dementsprechend umzugehen, hat ja auch Auswirkungen gehabt auf unser Leben jetzt die letzten 2 Jahre. Da war nicht nur die Trennung da zwischen uns und den Feinden, sondern auch die Trennung zwischen uns. Ja. Allgegenwärtig und das war kein sehr schöner Zustand. Also, wir müssen lernen, dass die als unsere Freunde, als unsere Partner zu betrachten, was wir in gewissem Sinne ja auch schon konnten, wenn wir an die positiven Darmbakterien denken und so weiter.
Ja, das ist ja auch etwas, was man sehr gut in dem Buch lesen kann. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Lesen Sie dieses Buch, bevor Sie Impfling. Kennst du das? Ein gutes Buch, wo auch so ein Beispiel gemacht ist. Da sieht man von oben auf so eine Situation, da brennt ein Haus und drumherum stehen so gelbe Leute. Und
Das
von
kenne ich
oben,
nicht.
genau, und von dem Bild kann man halt nicht sagen, wenn man jetzt als Außerirdischer drauf guckt, dann kann man nicht sagen, was machen die gelben Leute da, ne? Und eine der Möglichkeiten ist, dass die das Feuer gelegt haben. Ne? Wenn man dann näher zoomt, sieht man aber, dass es die Feuerwehr ist, die drumherum steht. Ne? Also nur weil Leute an der Stelle sind, wo das Haus brennt, heißt das noch lange nicht, dass sie dafür verantwortlich sind. Also, dass man sich auch immer wieder fragt, nur weil man an einem gewissen Ort bestimmte Virenanhäufungen oder Bakterienanhäufungen finden kann, heißt noch lange nicht, dass die dann auch direkt oder indirekt überhaupt beteiligt sind oder vielleicht sogar notwendig sind für bestimmte andere Prozesse, die man dann noch nicht kennt.
Ja, das ist ein schönes Bild, gefällt mir.
Ja, gibt es noch ein Thema, über das du reden möchtest? Ich habe so viele Themen hier an der Seite, aber jetzt habe ich so viel vorgegeben. Hast du noch ein Wunschthema, was du vielleicht noch heben
Ja,
möchtest?
ich habe schon ein Wunschthema, beziehungsweise das ist ein Wunsch für die Zukunft, was die ganze Medizin angeht. Auch da ist ja das Thema Trennung im Moment allgegenwärtig und nicht nur Thema Trennung, sondern es gibt im Moment nur eine allgemeingültig anerkannte Art, Medizin zu betreiben. Das ist die schulmedizinische. So, ich will der Schulmedizin nicht ihre Berechtigung abstreiten. Ich bin froh, dass es da vieles gibt. Ich habe selber schon mal eine Situation erlebt und war sehr dankbar dafür, dass die Schulmedizin da gute Möglichkeiten hat. Ich bin dankbar für die Intensivmedizin und für die Chirurgie. Ich habe keine Frage, wenn ich einen Autounfall habe, meine Knochen sind zerbrochen, bin ich froh, wenn ich in ein Krankenhaus komme und schulmedizinisch geblickt werde. Gar keine Frage. Aber darüber hinaus gibt es eben auch noch andere Möglichkeiten, vor allen Dingen unsere alltäglichen chronischen Krankheiten sehr gut behandeln und auch heilen können. Und da gehört die Homöopathie dazu. Daneben gibt es auch noch andere wunderbare Methoden, sei es die TCM, sei es Ayurveda, sei es Yoga, sei es gibt so viele tolle Sachen, was der Gesundheit und der Gesundwertung dient. Und ich wünsche mir, das verstehe ich unter ganzheitlicher Medizin. Mhm. Ich verstehe unter ganzheitlicher Medizin nicht nur oder ausschließlich Homöopathie. Ja. Nein, ich verstehe darunter, dass jeder Mensch das Recht und die Freiheit hat, die Therapie zu wählen, die er für die richtige hält, angemessen hält und bei wem auch immer. Und dass das von staatlicher Seite oder von gesetzlicher Seite, von allen Seiten respektiert und genauso anerkannt wird. Das ist meine Vision für die Zukunft. So, dass wir uns da nicht als Gegner begreifen, sondern hat da seine Vorzüge, er hat da seine Vorzüge, er kann das besser und er kann das besser. Das wäre wunderbar, wenn wir so weit kommen würden, dann glaube ich, würde in der Medizin ein goldenes Zeitalter anbrechen.
Und ich denke, da das Soziale ja auch so wichtig ist, das Thema Gesundheit und wie wir jetzt ja gesehen haben, hast du ja schon erwähnt, die Trennung, die ja auch über das hinaus dann stattgefunden hat, auch sozial, wäre natürlich auch, wenn solche großen Sachen, die scheinbare Feinde sind, und das ja oft, wenn man mit den Ärzten wie hier in Kur zusammenarbeitet, merkt man von dieser Feindschaft ehrlich gesagt ja auch wirklich nichts. Die ist ja oft tatsächlich oft nur medial auch vorhanden oder in einzelnen wenigen Radikalen oder auch von beiden Seiten, die da das auch ein bisschen zelebrieren, vielleicht auch aus der eigenen Geschichte raus. Aber im Groß der Leute, wenn ich hier zusammenarbeite mit Ärzten, mit den Laboren, selbst mit dem Krankenhaus, erinnere ich an eine lustige Geschichte, eine schöne Geschichte, da sind wir im Spital gekommen, weil unser Sohn sich den Arm gebrochen hat. Und dann habe ich schon gedacht, oh, jetzt muss ich da irgendwie was groß erklären, ne? Und dann kommt der Arzt an, sagt, sind Sie nicht der Homöopath? Ah, super, dann hätten Sie Arnika sicher schon gegeben hervor und dann müssen wir das nicht noch machen. Und ich denke, ja, genau so. Oder in Notwil, in den Paraplegikerzentrum, wo es ein Ambulatorium gibt für Homöopathie, wo man Hand in Hand arbeitet. Also es ist oft ja auch so, dass das nachher gar nicht so ist überall, wie das dann nachher wahrgenommen wird. Und ich glaube, dass wenn solche medialen Beiträge nachher auch dann stattfinden würden, dass man sich wirklich auch die Hand reicht. Ich glaube, dass dann auch wieder das als Vorbildfunktion ist für die Getrenntheit, dass man dort auch eben dann, sag ich mal, im Kollektiv auch wieder mehr Frieden hat, anstatt diese Konkurrenzthematik da so aufrechtzuerhalten. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie sich eben auch dann Autoritäten oder Meinungsführer, wenn die sich statt immer darauf zu pochen, wer hat jetzt den Größten oder wer hat Recht, sich wirklich auch die Hand reichen würden.
Ich stimme dir vollkommen zu. Ja.
Und da finde ich wichtig, was du gesagt hast, dass wir eh alle miteinander verbunden sind. Da bin ich oft auch erstaunt, wenn man denn von Wissenschaft redet, dass ja auch viele Wissenschaftsgebiete, die genau das bestätigen, wie zum Beispiel die Epigenetik, ja dann auch gar nicht dafür wie mit eingebunden werden, wo man ja auch dann gar nicht zur Homöopathie schauen muss, sondern wo man das ja auch in den, sag ich mal, eigenen Gefilden ja sehen kann. Ne? So. Dann machen wir noch eine Sache, die ich sehr interessant finde, weil das ist etwas, was wir bei uns an der Schule sehr stark drin haben, aber nicht in der Formulierung, dass es Homöopathie als persönliche Entwicklungshilfe. Das ist sicher was, wo du über nach 30 Jahren sehr viel drüber sagen kannst, wenn du Fälle über lange Jahre betreust. Weil es ist ja so, wenn der Patient das erste Mal kommt, ich hatte heute wieder einen, der so wirklich Blut, ne, ich habe gegoogelt, ich weiß nichts über Homöopathie, ich komme hier wegen meiner Kopfschmerzen. Ne, viele Patienten kommen ja so. Und dann kam direkt eine Patientin, fast eine meiner langjährigsten, die seit 9 Jahren da ist. Und die redet ja dann schon ganz anders. Die bringt ganz andere Symptome. Die kommt auch wegen was ganz anderem. Die kommen ja dann teilweise auch wirklich wegen ihrer persönlichen Entwicklung. Erzähl doch gern doch was darüber, bitte.
Ja, leider ist das bei vielen Patienten nicht der Fall, stelle ich fest. Leider kommen die kommen viele halt aus Kopfschmerzen damit. Sie haben Kopfschmerzen. Darüber hinaus haben sie nämlich persönliche Probleme, die sie aber jetzt nicht als Teil ihres Krankseins verstehen oder begreifen. Schwierigkeiten im Partner, Schwierigkeiten bei der Arbeit, Unzufriedenheit, was weiß ich, alles Mögliche, Reizbarkeit mit den Kindern. Ja. Und wenn wir die Behandlung gut machen, wird der Kopfschmerz besser und das Ergebnis ist leider oft dann, dass sie nicht mehr kommen. Weil es mir leider oft nicht gelingt, klarzumachen, dass das andere auch Teil ihres Krankseins ist und dass das besser werden könnte. Aber damit leben sie ja schon die letzten 30, 40, 50 Jahre, dass sie das gar nicht als Problem sehen. Ja. Und da gibt es ein paar, wie du deine Patientin jetzt beschrieben hast, die das sehr wohl kapiert haben, die Möglichkeiten der Homöopathie erkannt haben, dass das viel mehr ist, als nur eine Krankheit zu behandeln, sondern dass da der ganze Mensch mit wachsen und blühen und gedeihen kann und dass es etwas ist, ich verwende gerne den Begriff der Freiheit, dass es einen Weg zu mehr Freiheit darstellt. Und man muss es ihnen manchmal klar machen, dass sie selber dann auch merken, da war jetzt wieder eine Situation, wo ich sonst immer mit meinen Nebenhöhlen reagiert habe. Und diesmal war wieder so eine Situation, die habe ich gar nicht so reagieren müssen. Ich konnte nämlich ganz locker umgehen. Ich konnte anders damit umgehen. Das bedeutet, das sage ich Ihnen dann, schauen Sie, das verstehe ich darunter. Sie haben jetzt mehr Freiheit. Sie müssen nicht mehr zwangsläufig mit einer Beschwerde oder mit irgendwas reagieren oder mit einem bestimmten Verhalten reagieren, wenn irgendwas passiert. Das bedeutet Krankheit. Das hat nichts mit Freiheit zu tun. Ja. Ja. Und je freier sie werden, umso freier sind sie. Und das, jetzt komme ich mal kurz auf den Titel meines Buches zurück. Mhm.
Oh ja, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Sehr gut, ja.
Und weil dieses Mehr an Freiheit führt zu, in meinem Verständnis, zu einem Zustand, den Fidulkas, einer meiner ersten oder meiner großen Lehrer, als ein Zeichen für die Gesundheit auf der emotionalen Ebene definiert hat. Heitere Gelassenheit, sprich frei sein, Freiheit von Ärger, Zorn, den Leidenschaften, Ängsten und so weiter. Man kann schon mal ärgerlich sein, aber man muss nicht mehr ärgerlich sein. Man kann schon mal so sein, aber man muss nicht mehr. Man hat die Freiheit zu wählen. Heitere Gelassenheit. Hat deshalb auch der Titel Globally. So,
sehr gut.
Die Kurve zu meinem Buch gekriegt.
Ja, aber das ist ja hervorragend. Also ich glaube, ein viel besseres Schlusswort finden wir auch gar nicht, dass wir so schön die Kurve am Schluss bekommen haben. Genau, weil es gibt noch so viel zu erzählen, aber ich denke, wir haben jetzt hoffentlich den Leuten wirklich auch genug Lust gemacht, da mal reinzuschauen. Ich kann es wirklich, wirklich wärmstens empfehlen, jedem, der das Buch irgendwie ergattern kann. Vielleicht, das haben wir noch nicht geklärt, aber vielleicht kannst du kurz einmal sagen, wo man das Buch bekommt. Ansonsten tauschen wir auch noch Links aus und dann werdet ihr das in der Beschreibung finden von den Videos und so, wo also ihr das.
Am besten kann man es bei mir selber
bestellen. Ja, genau.
Der Name steht unten, Johann Vielbert. Man geht auf meine Homepage.
Super.
Und da ist
die verlinke ich dann.
Bestellformular.
Ja, perfekt. Die verlinke ich dann unten. Also für alle, die jetzt in die Shownotes gucken, werden das sehen, dass dort der Link unten ist. Und dann könnt ihr dort direkt bei ihm bestellen. Ja, ich lasse dir am Schluss noch die letzten Worte. Aber ich bedanke mich schon mal, dass du überhaupt mit mir da dieses Projekt das erste Mal gemacht hast. So eine kleine Buchrezension. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und für mich das immer ganz toll, auch Kollegen einfach kennenzulernen über die Art und Weise. Das macht mir immer Riesenfreude, weil ich so auch immer an dieser vielfältigen Einzigartigkeit wirklich auch teilnehmen kann und so viele interessante, wieder anders formulierte Sachen auch kennenlernen darf. Dafür danke ich dir sehr. Und vielleicht sehen wir uns ja dann im Kontext des Podcasts sogar mal wieder, wenn ich dich einladen darf. Und bis dahin wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg in der Praxis und auch einen ganz lieben Gruß an deine Frau und Verlegerin, glaube ich, die das ermöglicht haben. Auch an die großen Dank, dass sie uns da und mit der Organisation unterstützt haben.
Ich bedanke mich ebenfalls dir, lieber Marvin. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zu diesem Interview. Ich finde es auch ganz toll, deine Arbeit. Die Homöopathie muss auf so vielen Ebenen verbreitet werden. Und da ist ein Buch wichtig, da ist ein Podcast wichtig, da ist ein YouTube-Kanal wichtig. Wunderbar, in dem Sinne arbeiten wir alle zusammen und ziehen an einem Strang und lassen uns noch mehr ziehen. In diesem Sinne, vielen Dank und viele Grüße in die Schweiz.
Danke. Auch allen Zuhörern, schön, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Ciao.